Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Mich motiviert, ein Unternehmen aufzubauen, das die Menschen begeistert, die Energiewende regional selbst in die Hand zu nehmen und ins Machen zu kommen. Das sagt mein heutiger Interviewgast auf seiner Webseite über sich selbst. Und das scheint ihm sehr zu gelingen. Dadurch, dass er mit seinen Mitstreitern ständig am Ball bleibt, hat er es laut eigener Aussage geschafft, dass mit gleichen Ausgangsparametern heute 20% mehr Hausanschlüsse als früher an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden können. Er hat sein Diplom in Wirtschaftsingenieurwesen in Weihenstephan gemacht, haben wir gerade schon drüber gesprochen, und arbeitet, seitdem er 6 Jahre alt ist, in der Landwirtschaft. Erst half er mit auf dem Landwirtschaftsbetrieb der Eltern, dann betrieb er später den eigenen Hof und macht es heute immer noch. Heute ist er außerdem geschäftsführender Gesellschafter von 4 unterschiedlichen Unternehmen, Agrarservice Last GmbH, Bioenergie Gethoff GmbH und Coca G, meine Herren, ASL Agrar OLG und seit neuestem bei der QX Project GmbH. Was das ist, erklären wir gleich. Das Spannende bei dem neuen Startup ist nämlich, dass energieautarke Quartiere gefördert werden sollen. Dabei sind sie im ganzen Prozess von der Vernetzung über den Bau der Infrastruktur bis hin zur Koordination des Betriebs und auch des Vertriebs involviert und binden gleichzeitig über ein genossenschaftliches Modell die Menschen vor Ort ein. Darüber wollen wir jetzt sprechen, natürlich auch darüber, wie eine stärkere Dezentralisierung der Energieversorgung durch energieautarke Quartiere die Energiewende beeinflussen kann. Und zwar mit Martin Lass. Herzlich willkommen, lieber Martin. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass ich teilnehmen darf.
Ja, entstanden ist das Ganze ja aus einer Exkursion, die ich von der Hochschule Flensburg aus gemacht habe. Ich war ja beim Nils Martensen, der mir die ganze Anlage gezeigt hat und wir durften da mit den Studis uns das alles angucken. Und als erstes wird mich tatsächlich interessieren, weil wir uns da ja noch nicht vor Ort kennengelernt haben und du ja mittlerweile in ganz unterschiedlichen Unternehmen Geschäftsführer bist und da dich ja auch aufteilst. Was treibt dich ganz persönlich an, dass du das alles machst?
Ja, vielen Dank. Also, gleich eine richtig gute Frage. Ich bin da im Prinzip durch die Landwirtschaft zugekommen, hier regional den Betriebszweig Energieproduktion aufzunehmen durch eine Anfrage, dass wir Nahwärme ins Schulzentrum liefern. Das ist mal so entstanden im Jahr 2009. Und mit der ersten eigenen Biogasanlage aus unseren Rohstoffkreisläufen in der Landwirtschaft ist man dann in diese Energiespur gekommen und heute nennt man das Energielandwirt. Aber mich hat das echt angetrieben, dass man mit dieser Technologie Biogas, da bin ich jetzt sehr zu Hause, Strom und Wärme produziert und das natürlich gleichzeitig in diesem Kraft-Wärme-Kopplungsprozess. Und wenn wir mit der Wärme was anderes machen müssen, als dass sie so da ist. Ja, die wird ja oft so als anfallendes Produkt bei der stromorientierten Fahrweise gesehen. Und das hat mich von Anfang an angereizt, weil da haben wir Endkundenkontakt. Sonst ist ein Landwirt heute viel Produzent, es sei denn, er ist Direktvermarkter. Aber jetzt haben wir auf einmal den Markt selbst in der Hand. Was nimmst du für die Wärme? Was kostet das Netz? Und wir sind heute Anbieter der Nahwärme, sagt man ja, in so einem Wärmenetz wie in dem Ort Gettorf, was wir jetzt weiter ausbauen und haben da das Direktkundengeschäft. Und das macht richtig Spaß. Wir sind sozusagen Fullliner als Bioenergie Gettorf. Und was mich in den letzten Jahren stark umtreibt, ist, viele sehen das als Best-Practice-Beispiel, aber die können das da ja machen, weil ihr habt diese Anlage oder die Rohstoffe. Und ich sehe halt ein riesiges Potenzial, dass wir viel mehr Skalierung so eines Modells hinbekommen mit Akteursvielfalt in der Fläche. Und deswegen ist QX ein Ansatz, wie das X schon sagt, der plattformbasiert ist und der auch ganz viele Quartiere im ländlichen Bereich, wird man sagen, wir reden jetzt nicht von Großstädten, die über Nahwärmenetze deutlich mehr von dieser Technologie bekommen könnten.
Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ja oft diese Konstellation da ist, dass irgendwo eine Bioenergieanlage ist und die ist natürlich immer irgendwie außerhalb, also die ist selten im Ortskern oder so, das ist ja nicht nachvollziehbar oder aus nachvollziehbaren Gründen nicht im Ortskern, aber so wie ihr das jetzt macht, dass ihr sagt, okay, Biogas wird außerhalb produziert und ihr habt ja auch so eine Gasleitung, eine Biogasleitung, jetzt ist die schon fertig oder wollt ihr die noch bauen?
Ja, wir haben bereits Anlagen, aber diese sogenannte Flexibilisierung, dem einen oder anderen wird das vielleicht schon mal begegnet sein, also die Anlagen produzieren nicht mehr Biogas, die sind 2009, 2010 ja überwiegend entstanden, diese Anlagen im Erneuerbaren Energiengesetz, über 20 Jahre aufgelegt, seit 2006 mehr oder weniger auch in Schleswig-Holstein, dann die meisten Jahrgänge aus 2009 bis 2011. Und wir kommen aus einer stetigen Verstromung von regelmäßig anfallendem Biogas, einem sogar Grundlastprozess, in eine flexibilisierte Fahrweise, das heißt wirklich im Strommarkt gedacht Residuallast, also das, was wir brauchen, wenn Sonne und Wind nicht liefern. Das ist eine richtige Überbauung. Also klassisch eine 500 kW Anlage, die 365 Tage 500 kW Strom produziert, rund um die Uhr 24/7. Die machen wir zu einer 5 Megawatt Anlage, die wirklich nur im Winter fokussiert läuft, weil wir da auch die Wärme brauchen und diese Biomasse intelligent einsetzt. Damit sind wir zum Beispiel in der Lage, 100 Stunden Speicherkapazität, diese Grundlastprozesse zu speichern. Das ist der sogenannte Gasspeicher. Und das Pendant zum Gasspeicher ist der Wärmespeicher. Und durch diese beiden Speicherergänzungen sind wir in der Lage, hochflexibel den Strom dann zu produzieren, so wie letzte Woche, ne, hat ja jeder mitbekommen, durch das Wort Dunkelflaute. Das ist natürlich für uns interessant. Da gehen wir rein mit diesem relativ teuren Rohstoff zugegebenermaßen, ohne den Wärmemarkt verlassen zu müssen. Also wir können beide Produkte, Strom und Wärme, hochveredelt sozusagen andienen im lokalen Markt. Und das ist ein Riesenvorteil. Das ist was anderes als früher. Und wir nennen das deshalb auch regeneratives Speicherkraftwerk.
Weil es praktisch zwei Speicher hat. Einmal das Biogas wird zwischengespeichert, wobei wahrscheinlich ja auch der Biogasprozess selber ein bisschen hoch und runter gefahren wird, Winter, Sommer, oder wird er wirklich konstant?
Ja.
Der wird konstant durchgezogen, okay?
Nee, oder? Also der wird, du hast es perfekt erkannt, also wir nennen das saisonale Flexibilität, das ist ein richtig großer Speicher, das ist die Biomasse selbst.
Ja.
Also wir machen ja aus fester Biomasse, machen wir ja gasförmige Biomasse durch die Fermentation. Das ist ja ein genialer Prozess, weil diese Tierchen ja so einfach arbeiten, die brauchen einfach keinen Sauerstoff und ein bisschen Wärme. Und dann ist das einfach ein biologischer Prozess. Und das Geniale ist, dass das CO2, was Pflanzen beim Wachstum aufnehmen, geben sie in der Fermentation frei. Das heißt, wir haben Methanbildung und CO2 in unserem Gas. Und dieses Biogas ist im Sommer durch Rohstoffe, die sehr wenig Energie in sich haben, also altes Gras, Stroh, Mist, also so Koppelprodukte, bis hin zum Straßenbegleitgrün könnte man jetzt gehen, und Abfällen, die können mit geringen Energiedichten im Sommer perfekt eingesetzt werden, weil eine Anlage dann ja wenig Gas produziert mit sehr langer Verweilzeit. Die haben sehr viel Zeit, das Gas zu produzieren. Im Winter ist es genau andersrum wie jetzt gerade. Wärmegeführter, also hohe Belastung des Fermentationsprozesses, da machen wir mehr als unsere Durchschnittslast. Da brauchen wir Hochenergiesubstrat, nennen wir das denn. Das ist eher die Anbaubiomasse, wo wir sagen, die 3 Monate Januar bis März sind interessant. Da fahren wir dann schön in den Wärmemarkt. Und damit können wir auch viel größere Wärmenetze bedienen, als wir jetzt von den Diskussionen, ne, die jetzt oft kommen, Zielkonflikt, das ist ja ein Flächenfraß, eine Biomasse, da kommt ja nicht viel bei rum. Wir können mit dieser Anlage mehrere tausend Einwohner mit einem Wärmenetz absichern. Das heißt nicht, dass jede Kilowattstunde Wärme aus Biomasse kommt. Das ist der Ansatz von dem QX.
Verstehe ich. Und das heißt, im Winter ist es dann die Zuckerrübe oder Mais-Silage oder was ist das, was praktisch hoherwertig ist? Okay.
Im Jahresschnitt, man kennt diese Begriffe in der Gesetzgebung, also Mais, intensiv angebaute Biomasse-Substrate machen dann noch 1/4 bis 1/3 aus maximal. So, also in der Jahresbilanz. Aber die werden fast ausschließlich dann in den 3 Monaten eingesetzt, diese Hochenergiesubstrate in Zukunft.
Ja, verstehe ich. Und auch die Dynamisierung ist ja vollkommen sinnvoll. Also du hast es letzte Woche, die Preise waren ja über 1 Euro pro Kilowattstunde. Das heißt, wir hatten tatsächlich Strompreise, was ja ehrlicherweise die meisten Endkunden nicht mitbekommen. Also ich habe einen dynamischen Tarif, deswegen gucke ich da regelmäßig rein und freue mich dann, dass ich mit meiner Hausbatterie dann nachts das Ding vollgerissen habe und dann tagsüber nichts verbrauchen musste. Ich hätte ja gerne noch was eingespeist, aber das, soweit geht das System jetzt noch nicht an der Stelle. Aber das ist ja das, wo wir hin müssen. Das heißt, es würden dann später auch wirklich statt 8.760 Stunden nur 1/10 der Stunden gefahren werden, oder sind das echt, also okay, das heißt in Richtung 1.000 Stunden ist das, wo ihr die
Anlage bekommen wollt? Also jetzt kommen sicherlich Bedenken aus der Fachwelt, wenn die Hörer da zu Hause sind. Wir sind da im klassischen Kapazitätsmarkt, Strom. Da wollen wir auch rein, weil das ist es wert. Also nicht den Strom haben, sondern die Verfügbarkeit. Und wir haben eine sinnvolle Größenordnung zwischen 1.000 und 2.000 Betriebsstunden. Alles über 2.000 Betriebsstunden Benutzungsprofil ist im Markt günstiger anders zu haben. Das ist, ne, ganz einfach. Also ein bisschen Mathematik und Statistik, aber die Kunst ist ja wirklich ein Lastprofil zu erzeugen, wo die Kapazitätsvorhaltung die wir ja dann refinanzieren über einen Kapazitätsfaktor, also das, was jetzt auch in der Kraftwerkstrategie des Bundes oder in einem EEG, der Flexibilitätszuschlag, das sind ja Kapazitätsprämien pro KW-Leistung, die wir am Netz halten, um diese Last zu können. Wir haben Bedarf davon von je nach Erhebung zwischen 40 und 70 Gigawatt in Deutschland und je nach Prognosen, wer welches Stromsystem nachher was macht. 12,5 Gigawatt sind in der Kraftwerkstrategie vorgesehen. Wir haben 5 Gigawatt Bemessungsleistung, also 8760 Stunden, um die 40 Terawattstunden Strom aus Biomasseprozessen in Deutschland im Netz. Jetzt kann man relativ einfach diesen Dreisatz anwenden. Ich könnte aus 5 Gigawatt ohne weiteres 30 bis 35 Gigawatt in Deutschland mit der Technologie ohne eine Tonne mehr Biomasse machen. Wenn ich sie komplett verlagere, das ist jetzt vielleicht nicht ganz realistisch, aber nehmen wir nur die Hälfte der Anlagen, muss ja auch der Standort dazu passen, dann reden wir von einem Beitrag, den wir, auch unsere Verbandslandschaft, ja bei um die 20 Gigawatt sieht.
Ja, das sind schon Größenordnungen, die relevant sind.
Und wir werden im Moment nicht berücksichtigt in der Kraftwerkstrategie. Also wir dürfen uns im Moment nicht messen. Ja, und meine Überschrift ist, wir sind dezentral und nicht zentral. Wir sind dezentral, wir sind jetzt schon erneuerbar und nicht erst in 15 Jahren, wenn der Wasserstoff verfügbar ist. Und wir sind vor allen Dingen günstiger. Und der dritte Punkt, der wird oft angezweifelt. Das ist für mich interessant, für die Ingenieurswelt und vor allen Dingen die Betriebswirte unter uns. Ein Küstenkraftwerk in Kiel mit 200 Megawatt ist nicht günstiger pro KW gebaut worden als meine Anlage. Und das bitte ich zu beachten, weil das denken die meisten anders. Also die Anlage ist pro KW nicht günstiger als unsere dezentralen Anlagen. Und das finde ich interessant.
Das ist krass. Trotz Skalierung und allem drum und dran sind die Dinger...
Wir kennen das in der Betriebswirtschaft mit der Skalierung. Große Maschinen sind immer günstiger als kleine. Das trifft hier nicht zu, hat verschiedene Gründe. Ich will das jetzt nicht sprengen hier zu technisch, aber im BAKW-Podcast dazu wäre auch angesagt, 2 Megawatt, 5 Megawatt, 10 Megawatt sind nicht günstiger als 200 Megawatt als Gasmotorenkraftwerk jetzt mal, ne?
Also... Richtig, bei einer GOD-Anlage wird es anders aussehen. Das Thema kenne ich wiederum sehr gut. Das haben wir damals in Flensburg ja auch anders entschieden, als ich noch bei den Stadtwerken war. Ja. Wir haben ja für die GOD-Anlage, weil wir genau das gesehen haben. Wir hätten ja 10, 20 MW, ich weiß gar nicht, haben die 20 MW oder 10 MW Motoren?
10 MW, 20 mal 10 MW haben die.
Genau, weil größer gibt es die ja gar nicht.
Ja, es wird schwierig dann. Wir haben 5 Minuten Lastrampen, also wir sind dann noch voll SRL-fähig, also voll im 5 Minuten Präqualifizierungsprozess. Wir können von Null auf Volllast, das können die Kieler auch. Ne? Also die 10 MW-Maschinen, die können auch in 5 Minuten von Null Volllast.
Ja. Jetzt sind wir da schon voll reingegangen, Martin, das ist großartig. Ja. Ich hatte noch eine Frage, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, weil mich das auch unfassbar interessiert. Du bist ja auch in sechster Generation Landwirt. Das heißt, du bist ja schon groß geworden, hast mal woanders studiert. Ach, die Frage vorhin vergessen. Weinstefan, hat nicht auch Uwe Petersen da studiert? Habt ihr euch da schon irgendwann mal kennengelernt? Weil das ist ja auch so ein Nordlicht, was da unten in Weinstefan studiert hat.
Ja, wir sind ein paar Jahrgänge auseinander. Also so. Ich war noch nicht da, wo er schon weg war. Also wir sind nicht,
also nicht überschnitten.
Weil das mich ein bisschen verschoben. Aber im Prinzip, wir haben uns ja später kennengelernt.
Okay, sehr gut. Aber was mich interessiert, jetzt habt ihr da wahrscheinlich viele Generationen Landwirtschaft gemacht und du hast eben schon angeteasert, dass schon dein Vater da ein Stück weit vom Milchviehbetrieb weggegangen ist, in eine andere Richtung im Vorgespräch. Wie lief dieser Wandel für dich ab? War es einfach die Anfrage, mach mal die Schule warm und dann hast du losgelegt oder gab es da irgendwelche Überzeugungen, die erstmal gebrochen werden mussten oder irgendwelche anderen disruptiven Ansätze, wo du gesagt hast, okay, Mann, das war anstrengend, hier den ganzen Laden auf links zu krempeln.
Also das Wort disruptiv passt wirklich, fiel mir aber gar nicht schwer. Also wir haben irgendwie festgestellt und wir sind, also mein Vater ist jetzt dieses Jahr verstorben, der ist 40 Jahre älter als ich, also sozusagen eine Generation dazwischen fehlte, wir sind relativ weit auseinander. Und das war davor die Generation auch schon. Und wir haben festgestellt, in unserer so Ahnengalerie, jede Generation hat irgendetwas komplett umgekrempelt. Das ist irgendwie so im Blut. Jeder hat aber halt sehr standorttreu. Wir haben nie großartig unsere Familienverhältnisse ändern müssen, auch zum Glück. Also wir sind schon seit langer Zeit hier, auch bei allen Kriegen, die da so waren, immer sehr standorttreu und haben aber von der Tagelöhnerschaft den Weg in die Landwirtschaft, in die Selbstständigkeit, dann mit natürlich der Subsistenz, damals hatte man alles, Kühe, Schweine und so weiter, sich spezialisiert in die, von der Kuh weg ins Schwein, was hier in dem Naturraum nicht unbedingt gängig war, aber es gab viele Schweinehalter, aber nicht annähernd so viele wie Milchviehhalter, eigentlich auch eine Ackerbauregion und haben dann aber die Schweinemast zum Beispiel begonnen und haben, als ich dann zurückkam, im Prinzip über die Rohstoffe und diese gesamten Veränderungen, also Nährstofffrachten, Ackerbau, ne, geschlossene Stoffkreisläufe. Und dann dieses Quartier vor der Haustür, wo man sagt, ja, okay, klar, ich habe in Bayern in 5 Jahren Studium viel mit Biomasse zu tun gehabt, weil die Anlagen, die waren alle 5 Jahre früher entstanden, zwar kleiner, aber es war ein wesentlicher Bestandteil. Und nachdem ich das da kennengelernt hatte, hatte ich auch, als ich zurückkam, hier ja schon gar nicht mehr der Pionier, da waren ja schon viele Anlagen aktiv, dann das relativ einfach gehabt. Also das war dann eine Anlage zu bauen 2009, das war eher, ich folge dem Strom. Damals war das der Boom durch den sogenannten Güllebonus, das heißt die Schweinehaltung zu verwerten, die Gülle, die in diesen Ställen entsteht, die wird direkt in der Anlage verwertet, die wird gar nicht gefahren, die wird direkt darüber gepumpt. Und wir haben dann auf einmal, oh welch Wunder, im Dorf auch keinen Geruch mehr von Schweinen gehabt, weil der Prozess nimmt ja komplett die Ammoniakfracht, also den Geruch der Gülle. Das heißt, im Frühjahr kann man die Wäsche jetzt auch raushängen, wenn der Bauer Gülle fährt, weil man merkt es nicht mehr. Das ist ein Riesenvorteil zum Beispiel. Und der wirklich disruptive Prozess hat eingesetzt 2014, 15, 16. Aus der Not heraus haben wir die ASL gegründet als, ich sag mal, technischen Betrieb, um die BHKWs zu warten. Weil die Blockheizkraftwerke, die Strom und Wärme machen, in der Kraft-Wärme-Kopplung, kommen aus großen Werken, die zu Konzernen gehören, Motorenherstellern, die machen das Genset, also den Motor und den Generator. Und die Packager, sagt man ja, die das dann modellieren, die Händler, die es ins Feld bringen, die hatten natürlich Goldgräberstimmung, haben viel verkauft, aber die Landwirte waren eine komplett andere Käuferschicht als die Stadtwerke und Energieversorger. Und dazwischen ist ein ziemlich großes Gap, was Kommunikation angeht, was Formalität angeht, ne, und Prozesse. Und das war für mich eine riesen Herausforderung. 2012 fast existenziell, dass diese BHKWs technische Probleme machten und keiner kam und konnte das lösen, weil die zu schnell gewachsen waren. Es gab keine Monteure in dem Bereich. Und so sind wir entstanden mit dem ersten Industriemechaniker und heute natürlich in der kompletten Abteilung, die 150 Anlagen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Teil von Niedersachsen als Service. Unsere Motoren, das sind die MWM aus Mannheim, also wir sind da Händler und Vertriebspartner. Das ein Teil unseres Geschäfts bei der ASL, das ist mal so entstanden. Also das war aus der Not heraus. Dann kam die Motivation, man muss damit mehr machen als nur Strom. Und ein EEG ist ja eine extrem statische Schublade, das ist ja nichts für so einen Unternehmer, ne? Der sagt hier, ich will mehr Entfaltung. Und das EEG ist ja so extrem restriktiv. Gute Gründe, also gerade in der aktuellen Diskussion finde ich zum Beispiel, was total unterschätzt wird, die Akteursvielfalt, der Einspeisevorrang. Ein EEG hat dafür gesorgt, dass der Landwirt überhaupt sitzt heute. Ja? Also ein Energielandwirt hätte es nie gegeben, wenn wir nicht einen Einspeisevorrang für diese Anlagen hätten. Dafür wären wir viel zu klein gewesen als Akteur früher.
Das stimmt, das ist richtig. Spannend. Ich fand den Spruch eben gut, das EEG ist viel zu eng für einen Unternehmer, der muss sich entfalten. Wie so ein Korsett sah das eben aus, als du das gezeigt hast. Das ist gut.
Aber ich bin nicht der, nicht falsch verstehen, ich bin nicht der, der es abwickeln will, weil ich habe es schätzen gelernt. Also ich durfte Hermann Scheer und Hans-Josef Fell noch kennenlernen. Hans-Josef ist ja heute noch unterwegs. Also das sind Politiker, die haben sich aus ihrem geschützten Kreis rausgewagt. Die haben sich mit wirklich großen Kräften angelegt, ohne dass man das jetzt zu doll mit David und Goliath formuliert. Aber die haben wirklich innovativ gesagt, nein, wir machen das jetzt. Das wird heute in den Diskussionen oft ein bisschen, also mir zu schnell, das war alles Fehler, das war zu teuer. Jetzt haben wir die ganzen Erneuerbaren, du kennst die Diskussion.
Ja.
Da bin ich nicht der Typ, aber ich bin auch derjenige, der einem liberalen Politiker erklärt, das ist super, das auszugleisen und mehr Markt und Ausschreibungen zu tun und dann aber technologieoffen uns auch nur noch die großen Rahmen festlegen und die Akteure nicht mehr festlegen. Das ist so ein bisschen das, was man dann natürlich bedenken muss, wenn man jetzt über Strommarktdesign und Regularien der Zukunft redet, damit die Akteursvielfalt, die in der Fläche dezentral wichtig ist, nicht dem zum Opfer fällt. Das kann nämlich passieren, also sehe ich zumindest als Risiko.
Ja.
Dass es, wenn die Rahmenbedingungen schlecht gesetzt wird, wir in eine alte zentralische, also zentralistische Sicht auch aus der Energiekonzernwelt so ein bisschen zurückfallen. Da muss man ein bisschen aufpassen, meines Erachtens.
Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube auch, dass das EEG in der Startzeit unfassbar wichtig war. Ich weiß noch, das ist auch schon, oh Gott, das wären 20 Jahre her, als ich meine Projektarbeit, das muss 2006, 2007 in Stuttgart geschrieben habe, Vergleich Förderinstrumente europaweit. Und da war es ganz klar, überall da, wo diese Quoten im Einsatz waren oder irgendwelche anderen Sachen, ist überall nichts passiert. Und überall da, wo eine Einspeisevergütung am Werken war, da ist überall was passiert. Und tatsächlich ist das zum Start, und das ist sich die Wissenschaft auch damals einig gewesen, perfekt mit der Einspeisevergütung, weil das Planungssicherheit bringt, erstmal loszulegen. Und dann aber tatsächlich, wie du es richtig sagst, dieses Ausgleisen, irgendwann zu gucken, Mensch, jetzt ist das unterwegs, jetzt kann man das anders machen. Und ich fand den Aspekt, den du zuletzt gesagt hast, auch spannend, das Thema Dezentralität wieder hinzubekommen. Sprich, dass man auch nicht zu zentralistisch unterwegs ist. Und gerade dieses Thema, habe ich gerade letzte Woche drüber gesprochen, Schwarzstadtfähigkeit. Ich weiß nicht, ist eure Anlage schwarzstadtfähig? Könnt ihr sowas?
Ja.
Stark.
Das wäre total unterschätzt, ist sie. Wir sind schwarzstadtfähige Technologie, absolut.
Ja, weil das ist, glaube ich, etwas, wir haben ja lange keinen großen Stromausfall in Deutschland gehabt, aber ich glaube, wenn der einmal auftreten sollte, würden wir das wahrscheinlich sehr unmittelbar merken, wie wichtig dieses Element ist, was ja auch ehrlicherweise in vielen anderen Teilen der Branche, gerade bei Stadtwerken, nicht so diskutiert wird, weil, wie du es richtig erkannt und auch richtig gesagt hast, das nicht angereizt wird. Da wird keiner irgendwie motiviert, dafür Geld auszugeben, weil man das halt nicht wieder irgendwie einsammeln kann im Augenblick. Aber ich befürchte, ohne dass es diesen Notfall gibt, wird der Wert nicht erkannt. Oder glaubst du, das wird sich noch ändern in den nächsten Jahren?
Ja, ich würde aber, muss ich jetzt fairerweise sagen, gar nicht so ein bisschen schwarz-weiß malen oder 0-1. Das liegt mir sowieso fern, aber es wird oft so verstanden, weil einige Akteure vielleicht ein bisschen schlecht dastehen lässt. Das werfe ich denen aber nicht vor. Also ein Übertragungsnetzbetreiber in der Struktur des Versorgungsnetzbetreibers, also diese ganze Strominfrastruktur, historisch natürlich, also wenn man jetzt mal unser Umspannwerk nimmt, hier im dänischen Wohld, also im Naturbereich, 110 kV Umspannwerk, 60 MVA Last für die Bevölkerung, mehr oder weniger 20.000 Einwohner hier rundherum, da kam immer alles von außen. Da war ja keine Produktion vor Ort. So, ja. Heute haben wir auf die 60 bis 70 MVA, die hier vielleicht so ein Umspannwerk überhaupt groß ist, bei 30, 40 Lastgang für die Verbraucher, 200 plus, also 200, 250 Erneuerbaren, die darauf drücken. Solar, Wind, ja, natürlich massiv, aber jetzt auch 10, 12 installierte Leistung Biomasse. Das bedeutet, im Blackout-Fall, den du gerade beschreibst, ne, siehe Film von Moritz Bleibtreu, mal so wirklich mal die Tage zählen, es ist geregelt so, dass alle, wenn die Hochspannung weg ist, warten. Von UNB warten wir. Ne? Wir sind dann hier, unser Umspannwerk ist tot. Wenn das wirklich die 747 ist, an Fulzbüttel vorbei und da einmal wegrasiert, dann können wir warten. Wir kriegen unten ein bisschen kompensiert, natürlich, ne, wenn man irgendwie, aber wenn die großen Dinger wegfallen, dann warten wir. Und das habe ich mal so ein bisschen zu bedenken gegeben, wo ich sage, ja, es wäre schon cool, wenn wir regional anreizen würden, in diesen Netzwerkknüpfungspunkten Ausschreibungen zu erwirken. Wer das kann, kann sich daran beteiligen und hält die Infrastruktur vor. Das wird deutlich günstiger, glaube ich. Also von unten nach oben aufzubauen. Wir könnten dieses Umspannwerk schwarzstadtfähig in den Inselbetrieb bringen. Also alle, die Redispatch haben und Fernwegtechnik ab 100 kW aufwärts, eine Riesendebatte im Moment auch in der Bundesrepublik wegen Süddeutschland und PV, dass die nicht rausgehen, wenn sie sollen alle, das ist auch ein Thema, ne? Digitalisierung, Systemstabilität. Wir als Betreiber, also meine Anlagen, genauso wie die von einem Kollegen mit Solar, sind alle zertifiziert, präqualifiziert, die haben alle die gleichen Schnittstellen im Protokoll wie ein Küstenkraftwerk in Kiel. Also drückt jemand den Knopf bei der Tenet, geht meine Anlage aus. So, das sollte zumindest so sein. Und ich hinterfrage das so ein bisschen, naja, wie erfolgreich ist die Quote denn? Weil da scheint irgendetwas nicht so ganz hinzuhauen im Süden, wenn da die Knöpfe drücken, weil jetzt wollen sie ja von 100 auf 25 kW runter. Also ich glaube eher, es hakt so ein bisschen an der Stringenz, natürlich diese Digitalisierung auch komplett über alle Hierarchien, ne, nach unten zu schaffen, weil das wird nachher den Erneuerbaren angelastet. Ich sehe das Problem auf uns zukommen, jetzt wo wir 2/3 bald erreicht haben, Erneuerbare in der Jahresproduktionslinie. Jetzt wird es systemisch, jetzt wird es interessant, das letzte Drittel wird interessant und das ist natürlich so mein Zuhause, ähnlich wie bei den Batterien, aber wir sind eine deutlich größere, ich sag mal, Arbeitskapazitätsspeicherfähigkeit als eine Batterie. Wir sind so der klassische Mittelblock zwischen den Batterien im Tagesbereich und den Pumpspeicherkraftwerken im Wochenbereich.
Ja, das stimmt. Wobei ihr ja tatsächlich auch, da haben wir ja eingangs drüber gesprochen, über die Möglichkeit, die Biogasanlage und die, ich sag mal, also die Brennstoff, hätte ich fast gesagt, also die Futtermengen im Winter zu schieben, auch in der Lage sei, saisonal zu arbeiten. Aber nochmal zum Thema Batterien, da gibt es ja mittlerweile auch große Potenziale. Und also ich habe jetzt tausend Gedanken auf einmal im Kopf, nachdem du das so erzählt hast, Martin. Also das eine ist natürlich eine Schweinerei, dass wenn man halt ein Signal bekommt, nicht darauf reagiert. Das ist das Erste. Also da hilft es, glaube ich, auch nicht, wenn man von 100 auf 25 kW runtergeht, weil man dann ja noch unfassbar viel mehr Anlagen hat, die wahrscheinlich noch weniger das Thema ernst nehmen als die etwas größeren Anlagen. Und ich bin ja lange genug Redispatch externer Projektleiter gewesen für die Stadtwerke Flensburg, dass ich dieses ganze Thema, was ich ja wie so ein Kaugummi in die Länge gezogen hatte, ich hinreichend mitbekommen habe, dass da ja ganz viele Hürden waren und es nicht funktioniert hat. Aber nochmal zum Thema Batteriespeicher. Die sind ja auch noch völlig ungenutzt. Also wenn ich jetzt gucke, wir haben jetzt aktuell in Deutschland 10 GW an Leistung an Batteriespeichern rumstehen. Davon sind, glaube ich, 8 oder was, 8 bis 9 GW in irgendwelchen Kellern, so wie bei mir, die ja völlig inaktiv sind und nicht netzdienlich, nicht marktdienlich, also einfach... Also für die Eigenstromoptimierung bei der Solareinspeisung vielleicht ein bisschen helfen, aber da auch nicht wirklich. Da habe ich auch einen schönen Podcast gehört, dass die ja morgens zwischen, ich sag mal, 9 bis 11 geladen werden und dann, wenn es richtig eng wird, um 11:30 oder 12, dann sind die Speicher voll und die Solaranlage brät voll rein ins Netz und es wird dann richtig knapp fürs Netz, weil, und das ist das Spannende, 36 GW haben wir wohl in Deutschland mittlerweile an ungeregelter Solarleistung und gerade so an Ostern, wo ja die Nachfrage dann nicht groß ist, da haben wir tatsächlich eine Mindestlast von irgendwie 40 GW. Das heißt, das wird mittlerweile tatsächlich systemisch eng und da dürfen wir ran, dass wir das ein bisschen mehr steuern und regeln. Insofern, da gibt es unfassbar viel zu tun und wir sind ja beim Thema fast, also die Überleitung mache ich jetzt gerade, Power to X, also sprich auch aus Strom wieder andere Sachen machen. Da habe ich ja vor über 10 Jahren mal den ersten Elektrokessel in Flensburg gebaut, habe da unfassbar viel Schelte bekommen, weil das ja nicht geht, dass man aus wertvollem Strom hier irgendwie Wärme macht und die Ingenieure haben mich da ja gehauen und Wirkungsgrade haben wir da gefeilt über Jahrzehnte und dann kommst du und haust alles kaputt. Ich sage, ja, brauchen wir in Zukunft. Wie nimmst du das Thema wahr? Ist das immer noch so kritisch oder wie ist das bei euch, wenn euren
Quartier? Ja, bei uns ist das ja, wir machen das ja zum Programm, ne? Also das Q steht für Wärme und für Quartier, das hat so die Doppelbedeutung bei der Marke QX und das X steht ja auch doppeldeutig für X Quartiere, also Anzahl, skalierbar und X Technologien. Also wir haben da, ich habe jetzt viel über Biomasse gesprochen, weil ich aus dem Bereich komme. Komme ich auch darauf zurück, weil der ist extrem wichtig. Für mich ist das in der ländlichen Struktur ein Gamechanger, weil da das Verhältnis der Größe der Anlage, der verfügbaren Rohstoffkreisläufe, diese Rohstoffe, die fährt man nicht weit, um das deutlich zu sagen. Es gibt Leute, die wollen aus Biogas stoffliche Nutzung, Papier, Öle, ne, BASF, Bayer, sage ich mal so als Stichwort, also Ölproduktersätze, langkettige Kohlenstoffe. Da machen wir Biomethan draus und pumpen das in die Erdgasleitung so. Das ist
was hältst du denn davon eigentlich? Was hältst du
davon? Das ist also jetzt mal eingeflochten. Lokaler Rohstoffkreislauf ist bei mir lokal 10 Kilometer Luftlinie. So. Der Treibstoffmarkt hat das gezeigt. Also alle, die sich auskennen, man kann also außerhalb des EEGs in dem THG-Minderungsquotenverkauf konnte man natürlich richtig Goldgräberstimmung entwickeln die letzten Jahre, weil dort durch die Dreifachanrechnung extrem hohe Vergütung auf einmal gezahlt wurden. Die gingen ja durch die Decke. So, das heißt, die Mineralölkonzerne zahlen dafür, dass sie ihren Treibstoff natürlich grün kriegen, für die Treibstoffminderungsquoten. Und die Biosanlagen machen aus einem 52% Methanbrennstoff, der Rest ist CO2, Abscheidung CO2 ist 98%, Erdgasleitung, Treibstoffmarkt. Zwei Effekte treten auf. Erstens, ich bin nicht in einem geschützten Investitionsraum wie dem EEG. Ich bin da voll am Markt. Haben die jetzt gemerkt, ne? Zwei Insolvenzen in Deutschland. Biomethanmarkt tot. Warum? Der Chinese nimmt einen Tanker voll Palmöl, schmeißt eine Kartoffel oder eine Fritte rein und sagt, das ist jetzt Frittenfett. So, das Papier, das kommt in Deutschland an, hat den europäischen Markt geflutet. Alle regen sich tierisch auf. Wir können es nicht wirklich, also, ist hart formuliert, aber die Politik hat es nicht wirklich eingestellt. Diese Quoten sind durch, die Preise sind auf ein Sechstel wieder runter, die Geschäftsmodelle sind tot. Wer überlebt das? Eine Shell, ne? Die großen, also 300.000 Tonnen, 400.000 Tonnen Großanlagen wie ein Frisolte, die stehen an der Autobahn und haben über 50, 60, 80, 100 Kilometer Einzugsbereich. In der Spitze des Marktes hat eine Tonne Hähnchenmist dem Hähnchenmester mehr gebracht als das Hähnchen zu produzieren, das muss man sich vorstellen. Das waren über 100 Euro pro Tonne Mist. Das war krass. Und ich sage, okay, ist das nachhaltig? Nein. Ist da, also auch von der CO2-Bilanz, ne? Ich fahre dann einen Wertstoff wie Mist oder Gülle 100 Kilometer mit dem LKW mit Diesel, um da draus Methan zu machen. Also über die Wirkungsgrade wollen wir uns nicht unterhalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Pferd hat sich selber totgelaufen. Der Strukturbruch, der damit einhergeht, wenn das Modell weitergelaufen wäre, muss man klar sagen, hätte solche Anlagen in wirkliche Probleme gebracht, also die dezentrale Strom- und Wärmemarktanlage, weil das um die Rohstoffe einen erbitterten Kampf dann gibt. Und die Rohstoffe ziehen, jetzt mal volkswirtschaftlich gesprochen, ziehen aus den Regionen in andere Märkte. Das heißt, unsere schönen Stoffkreisläufe und CO2-Bilanzen, die sind nämlich hochattraktiv, diese Kreisläufe zu schließen. Auch regenerative Landwirtschaft gehört dazu. Also Fruchtfolgen, ne? Der Ökolandbau als Lieferant, zum Beispiel von Kleegras, integriert, macht total Sinn bei uns, weil der hat keine Viehhaltung, hat Öko-Ackerbau, der braucht aber ja irgendwie einen Nährstoffkreislauf, sonst kriegt er seinen Ökolandbau nicht bewerkstelligt. Passt perfekt in unseren Prozess. Und das führt dazu, dass wir sagen, regional denken, regional Stoffkreisläufe schließen und dann komme ich zu dem Punkt, da macht die Transformation technischer Art ins Erdgasnetz und diese teure Abscheidung eigentlich, die Aufbereitung für mich dann keinen Sinn. Mhm. So, eingangs berichtest du, die Anlagen stehen außen im Dorf, ja, wegen der Belästigung, Emissionen. Wir sind meistens 1, 2, 3 Kilometer lieber außerhalb mit unseren Anlagen in der Landwirtschaft auf dem Dorf und können aber in das Quartier 3, 4, 5.000 Einwohner aufwärts, bis ich sage mal sogar 20, 25.000 würde ich sogar gehen, je nach ländlicher Struktur drumherum, können wir auch 7, 8 Kilometer Gastransportleitungen dafür erstellen. Das ist jetzt nicht der Showstopper. Die lassen sich leicht machen. Vorteil, Brennwert verlustfrei zu leiten, das Gas ins Quartier leiten, als Biogas entschwefelt, entfeuchtet, in der KWK-Technologie mit ja inzwischen auch 44% Wirkungsgrad machbar, elektrisch plus nochmal mindestens das gleiche thermisch.
Ich wollte gerade sagen, insgesamt kommen wir deutlich Richtung 90%
daraus. Also wir kommen auf 90 jetzt, ich weiß nicht, ob du das hier gesehen hattest, als ihr hier wart mit Nils Idee, jetzt auch unser Satz 2 in Gettorf, der kriegt dann noch die Wärmepumpe add-on. Da sind wir jetzt beim X. Also Technologien, ich komme ja immer wieder auf meine Biomasse, aber wir sind von hinten mal gesagt in einem Quartier dieser Größe mit 8.000 Bürgern und potenziell 2.300 Hausanschlüssen jetzt gerade mit der kompletten Energiemenge meiner Anlage in der Lage, vielleicht 700 davon zu bewerkstelligen. Also 100% Wärmebedarf dieser 700 Anschlüsse, ein Drittel des Quartiers, kann ich mit 100% meines Rohstoffes. Warum macht das keinen Sinn? Weil mein Rohstoff ist eigentlich natürlich schon so ein bisschen der verfügbare. Das ist die Sicherheit des Wärmenetzes auch. So, das bedeutet, im Sommerhalbjahr, wenn ich das ganze Gas so ein bisschen rausnehme, mindestens dort wird der Strom das viel, viel besser können.
Ja.
So, und da komme ich jetzt in die Sektorkopplung auf deine Frage. Wie siehst du das? Ich sehe die Hindernisse eher regulativer Art, also gar nicht mehr technischer Art bei den Ingenieuren. Also wie kannst du aus Strom Wärme machen? Das wird heute ganz anders diskutiert als damals. Da bist du eher der Pionier. Da musstest du Sachen verteidigen, die heute eigentlich so langsam verstanden werden.
Gut.
Aber es gibt natürlich auch sowas wie die Großwärmepumpe. Also wir können natürlich auch sagen, okay, welches Lastband passt dazu? Ich bin aber ein Freund, ganz ehrlich. Ich betreibe noch keinen, aber ich würde so ein 15 MW Elektronenheizkessel oder sowas, finde ich auch schick, weil wir vielleicht auch nur über ein paar hundert Betriebsstunden reden. Also wir müssen immer den CapEx sehen, im Verhältnis zu den, so die Wärmepumpe, bei dem, was die aufrufen und an Vollkosten darstellt, bin ich, also die unter 2000 Stunden zu kriegen, ist ganz schwer. So, da muss man ja gucken, wo ist die Einsatzzeit. Die Korrekt. Müssen ja auch flexibel betrieben werden.
Stimmt, das ist richtig. Und wenn Elektrokessel,
ja? So machen wir, um das vielleicht abzurunden, technologieoffen heißt, ich gucke, was da ist. Haben wir ein Klärwerk mit ausreichend Volumenstrom, bin ich ein Freund zum Beispiel auch, die Wärmepumpe ans Klärwerk zu bringen. Gar nicht in den Klärwerkerprozess, also die kleineren ländlichen Klärwerke, nicht in die Klärgasschiene, sondern in die, gib mir 3 Kelvin Temperatur, ein paar Kubikmeter Volumenstrom, ab 300, 400 kW aufwärts, dann haben wir auf einmal die Umweltwärme, ne? Das schicke Wärmepumpenanwendung. Das sind so Sachen, die kann man in einem größeren Wärmenetz dieses Ortes mit 50, 60 Millionen Kilowattstunden Gesamtwärmebedarf wunderbar integrieren. So, da kommen wir in die Sektorkopplung und brauchen aber dann eine Regelung, Mittelspannung, Trafoanschluss, 1,5 Megawatt Großwärmepumpe. Ja, wie ist denn das mit dem Leistungspreis? Wie ist denn das mit Nutzen statt Abregeln, ne? 13K. Also da fängt das an, so mal wieder so progressiv Disruptionen zu erzeugen, indem wir sowas wie den Einspeisevorrang damals im EEG vielleicht jetzt eine Regelung finden, die Sektorkopplung dezentral ermöglicht. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt brauchen. Da hängen alle so ein bisschen fest.
Ja. Das Thema ist ja ehrlicherweise auch nicht neu. Also wenn ich überlege, das ist auch schon wieder Jahre her, Werner Beber, hatte ich auch mal im Podcast, der ist nie ausgestrahlt worden, weil die Aufzeichnung nicht funktioniert hat. Der war ja Projektleiter NEW 4.0, Norddeutsche Energiewende. Da hatten wir damals so eine Experimentierklausel, dass wir da, das war ja gar nicht BMWK, es war ja noch Bundeswirtschaftsministerium, dass sie da uns praktisch mal zum Spielen da alle Toren und Türe geöffnet haben und wir da machen konnten, was wir wollten, mehr oder weniger ohne Abgaben und Entgelte zahlen zu müssen.
Ja,
Außer
das wäre Labore und so.
Stromsteuer, genau. Und dass wir da jetzt immer noch drüber sprechen, Martin, macht mich nervös. Was glaubst du, woran liegt das, dass da immer noch diese regulatorischen Hürden da sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, so ein bisschen müssen sich einige Akteure trauen. Fangen wir einfacher an. Also vielleicht noch einfacher. Bei den erneuerbaren Einspeisern ist es vielleicht noch offensichtlicher. Da sehen wir uns konfrontiert mit so etwas wie Netzausbauplänen. Also der Netzbetreiber, hier oben in Schleswig-Holstein ja auch einer, hat seine Netzausbaupläne. Das ist ja auch gut und begründet, aber es ist ja zu sehen, dass jetzt diese Entwicklung der Batteriespeicher zum Beispiel überhaupt nicht vorhersehbar war. Und auf einmal sprießen die Anträge für Batteriespeicher wie Pilze aus dem Boden. Aber auch die Anträge für Freiflächen-Solaranlagen waren vor 5 oder 8 Jahren ja nicht absehbar in der totalen Depression und Altmaier-Delle und so weiter. Das bedeutet, für die ist das ja eine Riesenherausforderung, die ich ja total verstehen kann. Aber die Berührungsangst auf so ein, ich sag mal, Reizwort bei denen, zum Beispiel Netzintegrationsvereinbarung. Wir kommen um die Ecke, Antragsteller 5 Megawatt, hochflexible Biomasse und sagen, wir haben 1000 Betriebsstunden. Mehr dürfen wir gar nicht. Also wir machen 1000 Betriebsstunden nie mehr. Und wir unterschreiben jede Erklärung, sobald an dem 20 MW-Trafo da hinten der Wind über 50% Lastprofil hat, sind wir raus. Kriegst Schalter, dann kannst du uns automatisch in die Schnittstelle raus. Das ist natürlich ein Riesenhebel in diesem ganzen Problem, Netzverknüpfungspunkte, Einspeisung. Wenn wir rechnen 100% Windlast, 100% PV-Last und dann kommt eine Biomasse mit nur noch 1000 Stunden Profil und wir überbauen diese Netzverknüpfungspunkte nicht vernünftig. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Beispiel. So, da muss in dieser ganzen Meldekette Staat mit Rahmengesetzgebung, Netzbetreiber mit technischer Betriebsführung natürlich sich das zutrauen und zulassen. Und letztendlich die Unternehmer tragen das Risiko. Also ich höre ganz häufig in der vorgehaltenen Hand, ja, aber theoretisch könntet ihr ja so. Also ja, deswegen sagen wir ja, schafft eine technische Einheit, dass das nicht technisch möglich ist. Das Risiko tragen wir. So weit sind wir ja heute schon. Das ist ein Beispiel. Genauso wie hier regional 5 Kilometer überschreitende Entfernung zwischen Windmühle und Elektronenheizkessel zum Beispiel, ne? Also Thema Netznutzung. Der eine speist andere, der andere zieht raus. So, ich finde, wir haben einen Reformbedarf bei den gesamten Strukturen der VNBs in Hinsicht auf Leistungen, also Leistungspreisentgelte. Im Strombereich haben wir hier oben zwischen 130 und 160 Euro pro kW. Also ein Gewerbekunde, der 100 kW Last eine Viertelstunde des Jahres zieht, zahlt 16.000 Euro. Grundgebühr. Arbeitspreisunabhängig, so. Das Mittelspannungs, ne? Anschluss,
Wobei das Thema
das ist für
wahrscheinlich auch
eine.
bald weg ist mit den Batterien, weil also jeder, der
Ja,
mitdenkt, der will ja
klar,
eine
du kannst
Batterie
das dann
jetzt
abrufern
einbauen.
auf der Kundenseite. Du
Richtig.
kannst das abrufern, bloß ich sag mal, was wird davon bezahlt? Ich hinterfrage so ein bisschen die Gebührentabellen dazu, weil wir haben ein Problem. Ich habe das bemerkt selber bei dem hochflexiblen BHKW-Park, den wir ans Mittelspannungsnetz einspeisen möchten. Mit 15 Megawatt habe ich ungefähr 2% Eigenstrombedarf, nur auf den BHKWs, also für Aggregate, Lüftung und drumherum. Das sind irgendwie 500-600 kW, die da zusammenkommen. Inklusive der Biosanlage, also Eigenstromprofil in dem Lastfall. Also letzte Woche, ne, 90 Cent Strommarkt, hier 15 Megawatt, alles rein. Alles läuft voll Last. Dann hast du einen Eigenstrombedarf von 600 kW. Da kannst du natürlich Überschussanspeisungen wählen und sagst, das müssen wir aus dem eigenen Park bedienen, bevor wir einspeisen. Dann kriegst du natürlich so ein bisschen den Zitteraal auf die Einspeisekurve. Das mögen die Vermarkter natürlich nicht so, weil die das perfekt austraden alles. Also wirst du eigentlich Volleinspeiser sein. Bist du aber Mittelspannungsbezugskunde, dann zahlst du natürlich 100.000 Euro Grundgebühr im Jahr für so einen Anlagenpark, den du aber nur 1000 Betriebsstunden betreibst. So ergo 600.000 Kilowattstunden Jahres Strombedarf für diesen Anlagenpark, die Grundgebühr, dann bist du bei 12 Euro, also 12 Cent und hast noch keinen Arbeitspreis da drin. Also sehr, sehr, sehr lenkende Wirkung in eine Vermeidungsstrategie. Und da sagst du, boah, warte mal, dafür können wir ja schon unsere eigene Residuallast bauen. Also die Kapazitätsprämien, die jetzt Residuallastkraftwerke bekommen, die sind 100 bis 150 Euro pro kW. Die Grünen bekommen nur 65 im Moment, also wir, Flexprämie, das verhandeln wir jetzt gerade. Gestern habe ich gesehen, hat die SPD mit den Grünen nachgelegt, auf 100 Euro immerhin. Also wir kommen dem langsam näher, wo ich den Markt auch sehe. Die Kapazitätsprämie, eine Ausschreibung nachher bei wasserstofffähigen Prozessen, egal ob jetzt die Turbinen oder auch KWK, das sind Kapazitätsprämien, die werden so um die 100 bis 150 Euro sich einpendeln. Und das ist der heutige Leistungspreis. Also verstehst du den Zusammenhang? Das ist so, da frage ich, okay, ja, vielleicht sind es die Batterien hinter dem Netzverknüpfungspunkt, dass die jeder selber managt, aber ich fände es cooler, wenn wir diese Netznutzung und lokale Entlastung, den Autarkiegrad würde ich es mal nennen, regional betrachtet mit mehreren Akteuren, irgendwie anders regeln mit den Netzbetreibern, dass sie einfach das laufen lassen können, dafür trotzdem gut vergütet werden, aber nicht wie im Moment jede Kilowattstunde die Kralle drauf haben und sagen, volle Abgabenlast. So.
Ja.
Also ich finde, dieser 13K ist echt für uns fast nicht stemmbar. Also okay. Ich halte das für extrem schwierig.
Also ich kenne ja tatsächlich auch die andere Seite, wie praktisch die Netzbetreiber dastehen. Und ich habe mir gerade überlegt, als ich den Vorschlag hatte, jeder baut seine Batterien und zahlt dann keinen Leistungspreis oder einen reduzierten Leistungspreis in Zukunft, dann können die ich sag mal, die laufenden Kosten schon, aber im Grunde der Gesamtfinanzbedarf für so ein Netz nicht mehr bezahlt und finanziert werden, weil die ja tatsächlich auch überlegen, was brauche ich pro, ich sag mal, KWH, also einen Arbeitspreis, was brauche ich an Leistungspreis? Und der Leistungspreis, das ist ja ganz häufig das Geld gewesen, was ich im Grunde für dieses Grundrauschen brauche, für Personal, für das, was da ist. Und das wird ja im Grunde dann darauf umgelegt. Und wenn dann angefangen wird, okay, jetzt haben alle eine Batterie, dann wird wahrscheinlich für das, was dann auch gezogen wird, der Leistungspreis dreimal so hoch sein. Und das ist ja auch wieder doof.
Ja, deswegen musst du die Instrumente verändern. Also ohne, dass ich jetzt ein fertiges Konzept hätte, sage ich ja gerade, wenn du mich fragst, woran hapert das? Wir provozieren, sage ich mal ganz ehrlich, so Leute wie ich sind dann sogar so weit verrückt, also was jetzt vielleicht den einen oder anderen überfordert, ich baue ein Arealnetz und verbinde meine Standorte auf 20 kV-Ebene und sage, pass auf, ich habe mein eigenes Kabel und ziehe meine 600, 700 kW PV auf das eigene Kabel in meine eigene Anlage. Plus 1,5 MW Stunden Speicher, also 40 Fuß Container Lithium-Ionen-Speicher, der das teuerste ist in diesem Arealnetz. Aber wir provozieren, also wir machen das einfach und die Juristen sagen, ja, also was darfst du, ne? Das ist ja so hochinteressant. Aber du provozierst ein bisschen unnötigerweise Autarkien sozusagen auf komplett privater Ebene, auch in der Industrie halte ich das für durchaus, also nicht ganz ausgeschlossen, dass wir zunehmend Autarkien provozieren, die ja nicht unbedingt das günstigste sind. Ein Arealnetz ist nicht umsonst, das ist teuer. Bloß wenn ich den Ladestrom nehme, nur als ein Beispiel, du kriegst, wenn du eine PV-Stromplatte nimmst und nicht anmeldest und nicht ins EEG bringst und über dein eigenes Kabel in deine eigene Wallbox vertankst, dann ist der letzte Nutzer der hier Ladesäulenbetreiber, dann kriegen wir eine Dreifachanrechnung THG, so. Die war ja dann auch hoch, jetzt sind die niedriger, aber wir können dann mit Ladetarifen von 30, 40 Cent am Auto, können wir hier also unsere PV-Strom maximal optimieren. Da reichen 10% meiner Jahres-PV-Menge vertankt, sage ich mal, im E-Auto aus, dann kann ich die andere Hälfte fast in Power-to-Heat für Lau reinschieben und 30-40% für meine eigenen Prozesse, Eigenstrom, ne, Opportunität, den ich sonst aufs Netz ziehen müsste, nutzen. Und so ist mein PV-Stromraster. Ich gebe das nur zu bedenken. Also wir haben eine Umverteilung nötig. Das sehe ich ja auch, weil auch übergeordnete Netzinfrastruktur bezahlt werden muss. Und jetzt läuft aber das auf so einen Konflikt hinaus, dass wir ziehen uns zurück durch so einen Batteriespeicher und von diesen Abgaben lassen und fahren unsere Autarkien hoch. Und die Reaktion ist dann, der verbliebene Rest muss immer mehr bezahlen. Das geht natürlich nicht lange gut. Also brauchen wir andere Refinanzierungsinstrumente. Genau wie das bei den Netzentgelten jetzt gerade natürlich auch angefangen wird, dass man die wirklich, ne, die Wahlprogramme musst du ja nur mal lesen, das ist ja, geht ja alles in die Richtung, wir müssen die Abgabenlast beim Strom reduzieren.
Ja. Na gut, bei uns passiert das jetzt ja ab 1.1., also in zwei Wochen, weil wir in Norddeutschland immer schon höhere Netzentgelte hatten wegen des Ausbaus. Jetzt sind wir ja, glaube ich, weiß nicht, 3-4 Cent oder was pro Kilowattstunde erstmal billiger. Sehr schön beschrieben, Martin. Das Problem ist da. Ich habe es verstanden und ich bin bei dir. Natürlich kann ich dich total nachvollziehen, dass du dein eigenes Netz baust, aber volkswirtschaftlich ist natürlich doof, wenn wir im Grunde es nicht hinbekommen, dass das Netz, was schon da ist, dass das praktisch so für alle anwendbar und bezahlbar ist, dass man es nutzen kann. Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt ein, und zwar das Thema Bürgerbeteiligung. Das hatte ich vorhin kurz angeteasert, da sind wir noch gar nicht reingegangen. Das finde ich auch total spannend. Wie stellt ihr euch das vor? Wie macht ihr das?
In der Kürze der Zeit schwer zu schaffen, aber das ist die andere Seite des Geschäftsmodells. Also Ich habe bei der Erfahrung des Nahwärmenetzvertriebs, und da muss man ein bisschen grundsätzlicher sagen, eine leitungsgebundene Infrastruktur passt in unserer heutigen Zeit, wo man bei Verivox jeden Monat den Stromanbieter wechselt, schwer in die Welt. 10 Jahre Liefervertrag, ein Anbieter, keine Wechselfähigkeit. Das ist das lokale Monopol. Man kennt die Diskussion, ne? Preis, Kartellbehörden, Fernwärme, Missbrauch, ja, nein, Abhängigkeitsgrade, es gibt diese Stories, braucht man ja nur Google einschmeißen und mal gucken. Riesenpreissprünge zwischen verschiedenen Netzbetreibern von Wärmenetzen. Und das ist ein Akzeptanzthema. Und das ist ein Thema, da müssen die diese Netze dekarbonisieren, also wirklich Betrieb auf der Rohstoffseite gucken, was sie machen. Mhm. Wenn wir einfach sagen, Wärmenetz ist gut, also ich glaube, dass es sich viel mehr lohnt als im Moment in den kommunalen Wärmeplanungen angenommen. Aber ich glaube, dass das Wärmenetz es schaffen muss, und da komme ich zurück auf meinen Game Changer, das ist ein Teil der Wärmejahresmenge aus dem KWK-Prozess, den Rohstoffkostenanteil und das Rohstoffrisiko nicht 1:1 durch Preisgleichklauseln in den Endkunden der Wärme zu legen. Mhm. Wie gelingt uns das? Das gelingt uns durch eben die Sektorkopplung und die Vielfältigkeit in der Produktion, also mehrere Technologien kombinieren, von günstig nach teuer, und die teuerste wird immer zum Schluss gezogen, und das ist auch im Prinzip unser Backup. Das ist die Winterlast, ne? Die Heizlast, die müssen wir ab, die können wir durch die hochflexible KWK automatisch, wir haben kein Heizlastproblem, weil bei 1000 Betriebsstundenprofil haben wir, wenn wir alle Motoren anschmeißen, ungefähr die doppelte Heizlast von dem, was das angeschlossene Wärmenetz überhaupt hat. So. Mhm. Das ist auch ein großer Vorteil. Zurück zur Akzeptanz, Bürgerbeteiligung, ja. Das ist ein dickes Brett. Wir machen nicht die Quartiersgesellschaft mit dem Wärmenetz zur Genossenschaft, um das vorwegzuschicken. Das ist das meiste, was man kennt, Bürgergenossenschaft. Wir bauen unser eigenes Netz. Dann ist der Unternehmer die Genossenschaft. Das ist nicht mein favorisiertes Modell, gerade in größeren Quartieren. Ab 100 Genossen aufwärts wird es nämlich komplex. Und dann ist
die Genossenschaft nicht das beste Modell. Diskussionen und Gespräche und endlosen Diskussionen.
Genau. Oder? Okay. Also ja, und so Feierabendparlament, die Laien und so weiter. Ja, also man braucht natürlich Profis, weil es ein wirtschaftlicher Betrieb ist. Man muss wissen, was man tut. Und es braucht einen Unternehmer nicht als Einzelperson jetzt, sondern als Organisationsform, als Rechtsform, der, ich sag mal, Risiko und Kapital anspricht und ausgleicht. Also das ist natürlich schon ein wirtschaftlicher Betrieb aufzubauen, weil auch Kapital in immensen Summen nötig ist. Aber da ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, um das abzukürzen, MyEnso. MyEnso ist ein Tante-Emma-Laden, sage ich mal. Also ist eine ganz bekannte App inzwischen, wo man sagt, das sind Jungs, die haben im Prinzip eine Genossenschaft global, die ist deutschlandweit aktiv. Und die gründet aber bei dir im Dorf, wenn du 300 Leute hast, einen Tante-Emma-Laden 24/7 ohne Personal. So. Und das ist so ein bisschen ein Modell, ohne dass man sich das jetzt abgeguckt hätte. Das ist eher Zufall, dass mir das über den Weg lief. Aber wir haben eine ähnliche Intention wie die. Die sind jetzt schon 8 Jahre am Markt. Aber die Gesellschafter in diesem Unternehmen, was lokal diese Struktur aufbaut, sind für uns die lokalen Erzeuger, sind ganz wichtige Stakeholder und Shareholder. Die Gemeinde selber, also eine kommunale Minderheitsbeteiligung, um das ein privates Unternehmen sein zu lassen. Ich würde gerne die Standortkommunen beteiligen, damit sie vollen Einblick in die Bücher haben. Mhm. Aber in der Minderheitsrolle, damit wir nicht ins Kommunalrecht abdriften, also nicht in die europaweite Ausschreibung und diese ganzen anderen Punkte. Ich sehe das als großen Vorteil. Und die Bürger durch eine überregionale Genossenschaft, ich beteilige mich nicht in meinem Ort an meinem Netz, sondern ich beteilige mich global an einer Genossenschaft, das sind die Quartierpioniere, die gibt es auch schon, die ist gegründet, die nimmt nächstes Jahr im Frühjahr die Arbeit auf, die verfolgt im Prinzip per Satzung deinen persönlichen Footprint des Genossen zu senken, dazu Angebote einer Einkaufsgemeinschaft sozusagen zu finden und zu nutzen. Das kann eine Beteiligung an anderen Genossenschaften sein, also Ladestrom, Ökostrom, ne, alles, was deinen persönlichen Konsum in die Richtung Footprint senkt, zu suchen, zu finden und zu nutzen für die Mitglieder. Sie kann aber auch durch Genussrecht, also dir als Einzelperson ermöglichen, Mensch, ich möchte gerne in bestimmte Assets, würde man ja sagen, ne, also in bestimmte Unternehmensmodelle, die sozusagen einzeln auch, ich sag mal, beschrieben werden. Das sind immer einzelne Unternehmen, für so ein Quartier. Es sind keine Ableger oder so, sondern es ist immer ein geschlossener Gesellschafterkreis in einer Quartiersbetrachtung. Und dort kann ich mich beteiligen. Und diese Genossenschaft ist dann ein Gesellschafter in diesem Quartier. Das sind Profis, professionelles Management, das sind Leute, die sich darum kümmern. Die gehen in den Ort und sagen, Mensch, ich habe hier bei mir festgestellt, ich habe von der Einwohnerzahl 10% oder 12% oder 15%, die sind bei mir Mitglied in der Genossenschaft. So, euer Ort ist attraktiv für diese Energieinfrastruktur. Und es gibt Erzeuger, die haben uns angesprochen als Genossenschaft, die würden auch liefern. Das heißt, wir haben die Produktionsfaktoren, Bodenarbeit, Kapital, also wir sichern Rohstoffmengen, wir haben die Bürgerbeteiligung und wir haben vielleicht eine kommunale Wärmeplanung, die sagt, oh, wir wissen, was wir machen müssen, aber wir haben keinen Akteur, es gibt kein Stadtwerk, es gibt keinen Versorger, klassisches ländliches Revier. Dann sind wir diejenigen, die sagen, pass mal auf, das sind nicht mehr als zwischen 5 und 15 Gesellschaftern, also alles unter 20, keine Prospektpflicht, ja, also diese ganzen Kapitalthemen, das ist eine Struktur, die ist unheimlich stabil. Die braucht jetzt nur die Instrumente, ne, komplett Wärmenetz, nicht zu teuer bauen, sage ich an der Stelle mal, ne? Also Vertrieb, wie kriegen wir eine hohe Anschlussquote, Wärmepreise, das alles standardisiert. Die Genossenschaft, die beteiligt sich nur an Quartieren, die bestimmte Preise nicht überschreiten in ihrem Business Case. Das heißt, Thema, wo passt ein Wärmenetz hin, Liniendichten, ne? Machbarkeiten, Wärmeverluste, das ist, macht keinen Sinn, nur eins zu bauen, weil es einen Erzeuger gibt, sondern das muss auch Sinn machen. So. Und das wird da komplett durchgeprüft. Und dieser Unternehmensaufbau, das ist eigentlich der Kern des Geschäftsmodells, der wird da aktiv betrieben.
Okay, spannend. Und das gibt es jetzt schon? Oder das ist einfach jetzt, oder mehrfach? Oder?
Nee, wir sind jetzt in der Gründungsphase, seit über 2 Jahren in der Vorbereitung, weil es sehr, sehr komplex ist, diese vertraglichen Konstrukte so hinzubekommen, dass wir sie standardisieren, dass wir sagen, das ist auch ein festes Modell, wo es wenig, sage ich mal, Abweichung zu gibt, weil es ganz bestimmte Dinge gibt, die ineinander greifen, die sich gegenseitig befruchten und sozusagen einen neuen Mehrwert auslösen. Und die große Überschrift über dem Ganzen ist, die erste Gründung ist für Mitte nächsten Jahres vorgesehen. Soweit sind wir jetzt. Also das wäre auch mein Quartier, was wir dahin überführen. Den Interessensausgleich zwischen Daseinsvorsorge, ich sag mal Bürgermeister und Bürger, ne? Also die Stakeholder-Gemeinde, Daseinsvorsorge und dem Bürger als Individuum und Wärmekunden. Und die andere Seite, Unternehmer, sage ich, lastig, also Erzeuger von erneuerbaren Energien aus der Region, Kapitalinvestoren, Fragezeichen, wenn sie nötig sind von außen, also Leute, die wirklich keine Identität in einem Quartier haben, sondern nur Geld von außen bringen. Thema Energiewendefonds, ne? Also auch von außen Eigenkapital, vielleicht durch Programme, die der Staat auch begleitet. Das muss dann ja aber dafür geeignet sein. Also man braucht dann Schnittstellen, die funktionieren. Und wenn die auf die gleichen Überschüsse gucken, also auf die gleiche Bilanz, dann muss man das Interesse, Bürgermeister und Bürger wollen eigentlich niedrige Preise in der Wärme und langfristige Versorgungssicherheit, 100% erneuerbar. Und Investoren wollen natürlich, kennst du, ne, Marge und Rendite. Und da muss man natürlich den Ausgleich finden und sagen, pass mal auf, wenn wir diesen augenscheinlichen Zielkonflikt lösen, dann haben wir einen richtigen Booster, weil sich dann solche Sachen wie Anschlussquote, ne, also Thema Vertrieb, relativ schnell extrem, also gut entwickeln. Also das ist so meine Erfahrung aus jetzt 14 Jahren Netzbetrieb und vielen Gesprächen auch. Du musst es anders angehen. Ich bin überhaupt kein Freund von Anschluss- und Benutzungszwang. Ich bin auch kein Freund von, wir entscheiden in der Gemeindevertretung genau, welches Wärmekonzept in diesen Ort passt, sondern wir sind da auch wieder in der Rahmen, also in den großen Flughöhen. Haben wir Produktion in der Region, haben wir selber Liegenschaften als Gemeinde, die sinnvoll irgendwie ein Konzept ermöglichen oder einen Standort bilden und dann bringen wir Stakeholder zusammen. Das sollten wir als Gemeinden tun. Also die Ingenieure, die Wärmeplanung machen, haben eine Idee, haben aber auch Vorgaben. Ich treffe oft auf kommunale Wärmeplanung, sage ich ganz ehrlich, wo mit den Vorgaben des WPG, Wärmeplanungsgesetzes, gerechnet wird. Ich sage an der Stelle immer, es wird viele Wärmepläne geben, wo keine Netze vorgesehen sind, wo private Leute schon welche bauen. Und es wird auch Wärmepläne geben, wo Wärmenetze ausgewiesen sind, wo andere noch gar keine bauen wollen. Also das wird es geben. Das liegt aber ein bisschen an der Struktur. Ich finde es nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde gut, dass sich da überhaupt mit beschäftigt wird und die Gemeinden dabei begleitet werden. Aber ich würde es nicht, wie das im Moment beim Verbraucher leider ankommt, ja, der Bürgermeister kümmert sich jetzt mit dem kommunalen Wärmeplan, wir warten das erstmal ab. Das muss der ja jetzt regeln. So denken ja oft jetzt die Verbraucher. Mhm. Und das ist natürlich nicht so. Das muss man ein bisschen aufpassen, dass das uns nicht wieder auf die Füße fällt, wenn sich 2028 alle sagen, ja, wie weit seid ihr denn mit dem Wärmeplan? Und ja, ein Plan ist nur ein Plan. Das ist ein Blatt Papier, ne? So.
Ja, das stimmt. Das klingt... Und kompliziert, ja. Komplex, so würde ich sagen. Kompliziert ist es, glaube ich.
Es ist komplex. Es ist komplex. Und das zu standardisieren und wieder in ein einfaches Korsett zu bringen, das ist schon eine Aufgabe.
Ja, das merke
Übrigens,
ich.
Was wir jetzt vielleicht heute nicht schaffen, aber die Wärme selber ist mir ein unheimlich hohes Anliegen, weil ich da ganz viel auch Ängste nehmen möchte, die Bürgerbeteiligung am Netz unmittelbar ist noch nicht der eigentliche Clou für die Akzeptanz. Sondern interessanter finde ich auch bei den Diskussionen, die man häufig jetzt unter Ingenieuren führt und Betriebswirten, die Wärmepumpe macht das alles viel günstiger, Erlass. Also das ist in 5 Jahren kommt der Chinese damit um die Ecke und diese stromgeführten Prozesse, das wird alles viel, auch im Altbau, ne, die lässt sich überall einbauen. Ich bin der Letzte, der die Wärmepumpe verteufelt. Ich sage an der Stelle immer, wenn alle das Gleiche tun, ne, also dann kriegen alle das Gleiche. Das ist, wenn man sich jetzt die harten Fakten anguckt, beim Primärenergiebedarf der Wärme, also die Wärme als Sektor, das ist ein echt dickes Brett, was wir da bohren. Und wir uns dann die Immobilienbestände angucken und die Sanierungsquote. Also das ist, also da musst du schon im Taschenrechner mal ein paar Nullen mehr benutzen. Das ist schon ein echtes Brett. Und da bin ich so ein bisschen vorsichtig und sage an der Stelle, gebuddelt wird sowieso. Die Technologieoffenheit eines Wärmenetzes finde ich total klasse. Ein bisschen Blick nach Dänemark, ne? Also wenn du es hast, ist es egal, wie das Wasser heiß wird. Und das finde ich so, wenn eine Wärmepumpe an der Hauswand skaliert, dann skaliert die bei mir im Klärwerk mit 3 Megawatt auch. Also das finde ich, ne? Dieses Thema Degression betriebswirtschaftlicher Art ist ein Riesenfaktor. Was viel höherer Faktor ist, und das kann ich jetzt mal so abschließend aus der Statistik sagen, meine Wärmekunden mit 14 Jahren Versorgung, mit einem Preis, der bei 8 Cent gestartet ist und heute vielleicht bei 12 Cent liegt, inklusive Energiepreiskrise, also ohne Ausreißer. Also wir mussten nicht hoch, weil wir die teuren Rohstoffe, die auch an unserer Anlage teuer waren, in dem teuren Jahr August 22, 45 Cent Baseload, die haben wir uns am Strommarkt geholt und nicht am Wärmemarkt. Deswegen konnten wir das. Und die Immobilie, die bei mir angeschlossen ist, 100% erneuerbar versorgt wird, die hat 15% mehr Wert im Immo-Scout als der Nachbar, der nicht angeschlossen wird oder wurde. Also die gibt es ja noch. Es gibt aus verschiedensten Gründen welche, auch mit dem Altbau, die im Moment noch fossil fahren, weil sie sagen, die Heizung, die musste ich vor 3 Jahren tauschen, Herr Lass, ich warte noch. Lass ich, also ich bei mir, ich zwinge da keinen. Aber wenn ich mir die Immobilienmakler, und das haben wir beim letzten Projekt mal gemacht, interviewt, wir sind jetzt hier auch ein bisschen Speckgürtel vor Kiel, aber das ist schon echt krass, dass die Wertdifferenz der Immobilie, ohne dass jemand saniert hat, bei 100% Versorgungssicherheit auf, ich sag mal, ein Preisniveau von nicht über 15 Cent die Kilowattstunde eines Wärmenetzes, ist höher. Also diese Wertvermögens, ich sag mal, Erhaltungsmaßnahme volkswirtschaftlich, die ist höher als unsere gesamten Investitionskosten.
Das ist krass, ja.
Und das ist eine Perspektive, ja. Andere Flughöhe, wo ich sage, wenn wir dann anfangen, lass das Wärmenetz weg, aber buddelt also Stromkabel, weil alle strombasierte Prozesse fahren, werden wir in der Niederspannung auch irgendwann das eine oder andere Kabel mal angreifen müssen. Das ist noch eine Etage höher zu bewerten aus staatlicher Sicht. Wo fahren wir eigentlich volkswirtschaftlich mit am günstigsten?
Ja, wo ich tatsächlich manchmal zuck, und das merken die in Dänemark auch, ich bin ja auch immer wieder gerne im Kontakt, dass wenn die Anschlussdichte niedriger wird, natürlich das Fernwärmenetz durch die Verluste da irgendwann Herausforderungen bekommen. Ich weiß nicht, wo sind eure letzten 15-20% oder sowas, würde ich mal schätzen.
Ja, wir halten grundsätzlich unter 20 bleiben.
Ja.
Also, ne, also ich bin da eher bei 12 bis 15 als Zielmarke, ne, nach unten, aber ich rate jedem, sich zu beschäftigen mit, also die Experten tun das ja sowieso, ich habe völliges Verständnis für Rohre, die 2000 verbuddelt wurden, also die Generation vor uns. Ich weiß, was wir heute für tiefbauliche Maßnahmen machen und Grabenprofile für eine 150er Vorlaufleitung. Das sind bei uns alles Twin-Systeme, ja. Wir legen in diesen ländlichen Strukturen nur Twin-Rohr KMR, Kunststoffmantelrohr Twin, Dämmserie 3. Das heißt, das dickste Rohr, was wir haben, das hat 15 cm Durchmesser im Stahlrohr, also Vorlauf, Rücklauf, jeweils 150, DN 150, da hat das Außenrohr einen Durchmesser von 56 cm.
Krass,
Das ist
okay.
nicht mehr vergleichbar. Also wir sehen oben auf dem Asphalt, wenn wir nur 1 Meter oder 1,20 Meter Deckung haben, sehen wir nicht, wo die Rohre liegen im Winter.
Krass, das ist extrem.
Also das ist schon der Unterschied zu früher. Ich habe in Tütten noch auch von 2008 und so noch hier im Dorf ein paar Leitungen und auch bei mir auf Anlage, da sehe ich das durchaus, wo die Rohre sind im Winter. Das ist bei den Wärmespeichern übrigens genauso. Also da ist es nicht so extrem. Also Wärmespeicher gleich wenig Oberfläche, viel Masse, ne? So 1500 Kubikmeter aufwärts. Die sind mit 30 Zentimeter eingepackt. Da liegt auch Schnee oben drauf. So. Also ich finde, es ist ein Argument, was berechtigt ist, wenn Leute jetzt 25, 30% Netzverluste haben. Das wird in Zukunft auch eine Herausforderung. Für das, was wir jetzt wirklich alles neu bauen, also alles, was wir neu bauen im Altbaubestand. So, das Neubau, Einfamilienhaus, also Karre hier, 30 neue Einfamilienhäuser,
Das wird
wo 3
eng.
kW ausreichen, Anschlussleistung, da bin ich raus. Also da sage ich, also da würde ich auch mit dem Kaltnetz und ja, kann man machen alles, aber wir sind traditionell 3, 4, 5.000 Einwohner aufwärts. Und dann da natürlich überall, wo ein Marktplatz ist, eine Kirche ist, die Einkaufsstraße, da, wo alle sagen, um Gottes Willen, da macht das Buddeln ja gar keinen Spaß, genau da müssen wir rein. So, das ist so.
Sehr schön. Martin, ich sage vielen Dank. Ich habe zwar noch ganz viele Fragen, aber wir sind am Ende der Zeit angekommen, würde ich
So ist
sagen.
so.
Willst du noch irgendwas loswerden, weil du sagst, Mensch, das brennt dir noch unter den Nägeln? Dann
Nein,
kannst du es
nein,
jetzt
nein, nein. Also
rausposaunen.
wir haben bestimmt das eine oder andere vor dem Hintergrund vergessen, weil spätestens bei QX ist es komplex. Also komplex ist das richtige Wort.
Ja.
Aber es soll ja auch anreizen. Also man kann sich ja informieren darüber. Man kann, also ich bin gerne im Austausch mit Leuten, auch die fachlich damit zu tun haben. Ich suche auch die Allianzen, Multiplikatoren, Leute, die da Bock drauf haben, weil wir jetzt erst anfangen. Wir so. Wir tun keinem weh. Wir sind eher aus der Erzeugersparte. Ich bin im Vorstand LEE hier mit in Schleswig-Holstein aktiv und finde das total toll, dass da ganz viele verschiedene Unternehmer zusammenkommen. Und insofern, das haben wir optimistisch, also ich bin immer der Optimist bei jeder Herausforderung, die vor uns liegt, betrachtet, haben wir unheimlich viel Potenzial, was wir selbst regeln können. Also wo wir nicht auf die Großen oder auf andere von draußen warten müssten, wenn wir ein paar Sachen geregelt bekommen, dass wir es dürfen. Das ist so ein bisschen meine Überschrift.
Sehr gut. Super. Ich sage vielen Dank, Martin.
Ich sage auch vielen Dank, du.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.